Ja, bevor wir zum Abendmahl gehen, möchte ich mit euch einen Abschnitt aus Johannes 10 anschauen. Johannes 10, ich denke, für viele ein bekanntes Kapitel, wo Jesus ja beginnt, in unterschiedlichen Gleichnissen über sich als den Hirten zu reden, und in dem Zuge redet er auch über seine Schafe. So möchte ich aus diesem Kapitel den Abschnitt mit euch betrachten, ab Vers 7. Johannes 10, die Verse 7 bis 10 möchte ich lesen. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Amen. Und ich will hier vor allem den Fokus auf diese letzte Aussage legen. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. So habe ich dieser Andacht den Titel gegeben: Leben in Überfluss durch Jesus. Und diese Andacht soll uns erneut bewusst machen, wie reich wir gesegnet sind in Jesus. Und es soll uns bewusst machen, dass wenn wir Jesus haben und sein Leben, dass wir dann alles haben, was wir brauchen, was wir wirklich nötig haben. Wir sehen es hier, Jesus stellt hier einen Vergleich auf zwischen sich und gewissen Räubern, von denen er auch schon zu Beginn des 10. Kapitels redet. Und es wird in diesem ganzen Abschnitt deutlich, dass diese Diebe und Räuber, von denen Jesus redet, mit schlechten Absichten zu den Schafen kommen. Diese Diebe und Räuber denken vor allem an sich selbst. Und sie denken nicht an das Wohlergehen der Schafe. Ihnen geht es nicht um die Schafe, sondern um sich selbst. Und vor allem kommen sie nicht mit Christus. Und sie kommen auch nicht auf den Wegen Christi. Und weil sie so kommen, können sie den Schafen nichts Gutes bringen. Und wenn Jesus in Vers 8 sagt, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, so meint er vor allem andere Hirten. Also schon im Alten Testament werden die Führer des Volkes Israels Hirten genannt. Und so lesen wir auch oft in den Prophetenbüchern, wie Gott genau diese Hirten auch verurteilt und zurechtweist. Denn diese Hirten hatten das Volk Gottes meistens zumindest nicht zu Gott geführt, sondern eher vielmehr weg von Gott. Und sie taten nicht den Willen Gottes, sondern verführten das Volk vielmehr zur Sünde und führten es in die Sünde. Und das sehen wir auch, als Jesus auf dieser Erde war, wie die Schriftgelehrten versuchten, den Messias schlecht zu machen und die Leute nicht zu ihm zu bringen, sondern vielmehr weg von ihm und hinter sich herzuziehen, also zu sich selbst zu bringen. Und sie meinten dabei, wir haben doch den richtigen Weg, wir gehen den richtigen Weg. Dabei brachte dieser Weg, den sie gingen, die Menschen ins Verderben. So ist es auch heute, wenn wir Menschen folgen, egal wer es auch ist, und nicht Christus, dann werden wir ins Verderben gehen. Diese Schriftgelehrten, die Hirten des Volkes, meinten vielleicht, ja, wir leben doch so, wie es Gott gefällt. Aber in ihren Absichten merken wir, dass sie vielmehr auf sich selbst achteten, auch auf ihre eigenen Gebote. Auch das verurteilt Gott ja oft, dass sie nur nach Menschengeboten leben und sie höher stellen als die Gebote Gottes. Und das macht Jesus den Pharisäern auch immer wieder unmissverständlich klar. Aber sie hören nicht auf ihn, sondern sie lehnen ihn als Messias ab. Eben in diesem Denken, wir sind doch auf dem richtigen Weg. Und so heißt es dann auch in Vers 10 im ersten Teil, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Und wenn wir diese Aussagen auf diese falschen Hirten und eben auch auf die Schriftgelehrten und Pharisäer beziehen, könnten wir sagen, ja, dass sie eben nicht kamen, um sich um die Schafe zu kümmern, sondern sie kümmerten sich nur um sich selbst und sie nutzten auch die Schafe zu ihrem eigenen Vorteil. Und so stahlen sie auch die Menschen vom wahren Hirten von Jesus weg und führten sie so eben ins Verderben. Gleichzeitig sehen wir auch, dass diese Hirten sogar auch noch diejenigen verfolgten, die doch Christus auch nachfolgen wollten. Sie drohten ihnen mit Konsequenzen, teilweise sogar auch mit dem Tod. Also sehen wir auch da schlechte Absichten. Sie kommen, um zu schlachten, wie es Jesus auch sagt. Und Jesus, dieser wahre Hirte, zeigt nun auf, dass er selbst mit einer völlig gegensätzlichen Mission kam. Dann heißt es ich lese den ganzen Vers 10 nochmal, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und Jesus selbst war natürlich auch der Einzige, der dieses wahre Leben bringen konnte. Deshalb sagt er ja auch vorher in Vers 9, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Es gibt also nur eine Tür in diesen Schafstall Gottes, so habe ich es genannt, in das Reich Gottes, und diese Tür ist Jesus. Er ist der einzige Weg und niemand kann zum Vater kommen als nur durch ihn, so sagt er es ja in Johannes 14, Vers 6. Und so ist jeder Lehrer oder jeder Hirte auch, der die Schafe nicht durch diese Tür führt oder zu dieser Tür führt, so ist jeder ein Dieb, der ins Verderben führt. Denn nur wenn wir zu dieser Tür geführt werden, kommen wir zum wahren Leben. Und wenn wir nicht durch diese Tür gehen, dann gehen wir ins Verderben. Jeder also, der auch eigenmächtig mit seinen eigenen Interessen als Motivation kommt und versucht, Menschen für sich selbst zu gewinnen, der ist ein Dieb, der eben die Schafe stiehlt und sie ins Verderben bringt. Und Jesus dagegen ist eben das genaue Gegenteil. Und er kam nicht, um auf sich selbst einfach zu schauen und sich selbst zu dienen, um bedient zu werden, sondern er kam, um seinem Vater zu dienen und gleichzeitig auch uns zu dienen, indem er uns eben dieses Leben brachte. Aber was genau ist dieses Leben, das Jesus uns gebracht hat? Was ist dieses Leben in Überfluss, wie es Jesus hier nennt? Als ich darüber nachgedacht habe, wurde mir klar, dass dieses Leben sich wirklich auf unsere gesamte Existenz bezieht und dass es bei diesem Leben vergangene und gegenwärtige und auch zukünftige Aspekte gibt. Und diese unterschiedlichen Aspekte möchte ich mit euch betrachten. So zuerst mal der Aspekt des Vergangenen, beziehungsweise das, was schon geschehen ist. Jesus hat durch sein Erlösungswerk, durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung danach dieses Leben für uns erwirkt. Es heißt in 2. Timotheus 1, Vers 10, dass Jesus den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat. Und für alle Glaubenden wird dieses Erlösungswerk effektiv. Durch den Glauben an Jesus Christus empfangen wir dann dieses Leben, das Jesus so gebracht hat und so erwirkt hat. Und dazu sagt Jesus auch schon einige Kapitel vorher in Johannes 5, Vers 24, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Toten das Leben übergegangen. Und genau diese Tatsache wird an vielen Stellen bestätigt. Wir haben heute früh schon Kolosser 2 gelesen und auch in Epheser 2 schreibt Paulus darüber, in Epheser 2, Vers 5, wo es ja heißt, dass Gott uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht hat. Und auch das ist schon geschehen, als Christus auferweckt wurde. Und es ist in unserem Leben durch den Glauben an Jesus Realität geworden, also diese Auferstehung aus den Toten. Und wenn Paulus hier davon schreibt, also in Epheser 2, dass wir in den Sünden tot waren, dann geht es eben um den geistlichen Tod. Wir waren ohne Christus, in dem das wahre geistliche Leben zu finden ist. Und durch den Glauben an ihn haben wir jetzt mit ihm auch dieses Leben empfangen. So schreibt Johannes in seinem ersten Brief, in 1. Johannes 5, die Verse 11 bis 13. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und so wie Johannes das hier schreibt, sehen wir, es ist eine Tatsache. Jeder Gläubige hat dieses ewige Leben schon. Und so ist es eine tiefe Gewissheit, die wir haben dürfen. Johannes sagt, damit ihr wisst, dass ihr dieses Leben habt. Es ist nichts, das wir erst in der Zukunft irgendwann haben werden, sondern wir haben es schon jetzt. Und dieses Leben, von dem hier gesprochen wird, ist eben ein überfließendes Leben. Mehr Leben als das können wir nicht haben, denn es ist das Leben, das in Gott ist, dieses Leben des ewigen Gottes. Also mehr können wir ja nicht haben. Und allein wenn wir diesen zeitlichen Aspekt auch betrachten, verstehen wir, glaube ich, dass es eben überfließendes Leben ist, weil es ewig ist, weil es unendlich ist. Und das ist nur ein Aspekt davon. Und so haben wir also auf der Basis des Erlösungswerkes Jesu Christi und den Glauben an dieses Werk und den Glauben an ihn, so haben wir dieses Leben empfangen. Und es ist kein einmaliges Ereignis von der Vergangenheit, sondern dieses Leben wirkt sich natürlich auch jetzt in unserer Gegenwart aus oder auf unsere Gegenwart. Und das ist der zweite Aspekt, das Gegenwärtige. Wir haben in Johannes 17 diese bekannte Aussage von Jesus, dass die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis des Sohnes Gottes eben dieses ewige Leben ist. Und wenn es hier um die Erkenntnis geht, dann hat es auch etwas mit Beziehung zu tun. Wir stehen jetzt in einer Liebesbeziehung zum lebendigen und zum alleinigen Gott. Und wir stehen in einer Liebesbeziehung zu unserem Heiland, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, was für ein Privileg das ist. Da kann man sehr viel aufschreiben, welche Privilegien wir dadurch haben, dass wir diese Beziehung zu Jesus haben. Nur einige. In jedem Augenblick deines Lebens hast du Zugang zum allmächtigen Gott. Und auch jeder Augenblick deines Lebens ist in seiner Hand. Das haben wir auch schon heute früh gehört. Wir können uns auch sicher sein, dass in jedem Augenblick unseres Lebens Gott in seiner Liebe auf uns schaut und nach uns schaut und sich um uns kümmert. Das sind ja nur einige Aspekte, es gäbe noch viel mehr. Und stell dir mal vor, es wäre nicht so. Stell dir ein Leben ohne Gott, ohne Jesus vor. Es ist vielleicht unvorstellbar, wenn man schon länger im Glauben ist, aber ich glaube, es wäre ein schreckliches Leben. Wir hätten eigentlich nichts, wenn wir Jesus nicht hätten. Und das Leben wäre doch elend und trostlos und leer. Und so ist diese Erkenntnis Gottes, dass wir Gott kennen und mit ihm leben können, eines der größten Privilegien, die wir als Christen haben. Und als Gläubige haben wir dieses Privileg in jedem Augenblick unseres Lebens auf dieser Erde und auch darüber hinaus. Und dieses Leben durchdringt auch jeden Bereich unseres Lebens. Und ich glaube, auch dazu könnte man sehr viel sagen. Ich habe nur einige Beispiele hier. Wenn wir nochmal Vers 9 lesen, dort beschreibt Jesus auch dieses Privileg, das wir durch das Leben mit ihm haben. Wenn er sagt, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Und dann sagt er noch, und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Hier mit der Weide sehen wir, es geht hier um die Herde Jesu Christi. Wir gehören jetzt zu dieser Herde, zu den Schafen Jesu Christi. Wir sind seine Schafe und können bei ihm ein- und ausgehen. Wir stehen also auch unter seinem Schutz. Wir haben diesen Zugang zu ihm. Er weidet uns. Wir haben diese Weide, also das heißt, wir bekommen Nahrung von ihm. Dadurch erhält er uns auch am Leben. Er nährt uns durch sein Wort und durch die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben. Und er wird dieses Leben auch erhalten bis ans Ende auf dieser Welt und auch weiter darüber hinaus. Und wir werden nicht einfach dieses Leben wieder verlieren, das er uns gegeben hat. Gerade weil wir auch diesen Weideplatz oder diese Weide haben bei Christus, werden wir ewig am Leben bleiben, weil wir uns aus ihm nähren. Und weiter bringt dieses Leben mit Christus und bei ihm auch vollkommene Erfüllung in unser Leben. Alles, was die Welt uns zu bieten hat und was vielleicht auch Menschen uns geben können, wird uns letztendlich leer zurücklassen. Wir werden, wenn wir uns mit diesen Dingen nähren, verhungern, weil es kein nahrhaftes Futter ist. Mir ist da irgendwie Cola eingefallen. Wenn wir Cola trinken, denken wir, oder die Cola gaukelt uns vor, dass wir jetzt unseren Durst stillen. Dabei wissen wir, dass sie letztendlich nur noch mehr Durst in uns hervorruft. Und so wird es auch mit den Dingen sein, von denen wir Erfüllung erwarten, wenn es nicht Jesus ist. Sie können uns keine vollkommene Erfüllung bringen. Das kann nur Christus. Und diese Erfüllung können wir haben, weil wir dieses überfließende Leben aus ihm haben. Dieses Leben, das alle unsere Bedürfnisse in Wahrheit stillt. Oder vielmehr diese Person, die alle unsere Bedürfnisse in Wahrheit stillt. Denn nur bei ihm, nur bei Christus ist echter Trost zu finden. Nur er liebt uns wirklich mit vollkommener und wahrer Liebe. Nur er kann uns wahre Freude geben. Nur durch ihn kann wirklich tiefster Friede in unsere Herzen einkehren. Und ohne ihn können wir vielleicht leben und werden auf dieser Welt leben und es wird sicherlich auch gute Zeiten geben, aber ohne ihn werden wir nie wirklich zur Ruhe kommen und ohne ihn können wir nie wirklich wahre Liebe und Freude erleben und ohne ihn werden wir letztendlich früher oder später auch unzufrieden werden, weil Menschen und auch diese Welt mit all ihren Angeboten eben keine echte Zufriedenheit bringen können. Und ein weiterer Aspekt, der auch so wichtig ist für uns. Mit Christus in unserem Leben, durch dieses Leben, das er uns gibt, können wir auch Sünde überwinden. Die Sünde, die doch unser ganzes Leben zerstört. Und das heißt, je mehr wir durch den Geist Jesu Christi geheiligt werden, desto mehr werden wir diesem negativen Einfluss der Sünde auch entfliehen können. In Titus 3, Vers 3 schreibt Paulus, wie unser Leben unter der Sünde aussah. Das heißt es, wir dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Und ich glaube, bis heute, auch wenn wir daraus befreit wurden, sehen wir doch immer wieder auch diesen Einfluss, diesen negativen Einfluss in unserem Leben. Diesen Einfluss der Sünde, der auch unsere Beziehungen zerstört, der durch Neid auch Unzufriedenheiten bringt, der Streit hervorruft und viele andere schlimme Dinge. Aber jetzt stell dir einmal vor, dass es aus all diesem Bösen gar kein Entkommen gibt. Und so ist sein Leben ohne Christus. Dort wird immer mehr Böses kommen. Es wird eine Abwärtsspirale ins Böse sein. Und genau deshalb sehen wir ja auch viel Böses in dieser Welt und wir sehen zerrüttete Beziehungen, wir sehen Hass und Neid und Mord. Aber dem entgegen steht jetzt eben dieses überfließende Leben, das Jesus uns gebracht hat. Und es ist ein Leben der Überwindung. Anstelle von Hass tritt jetzt immer mehr Liebe. Anstelle von Neid werden wir immer mehr Demut haben und auch Freude an anderen Menschen. Anstelle von Bosheit befähigt uns der Heilige Geist immer mehr Gutes zu tun. Und so bewirkt auch die Heiligung, dass wir trotz aller Sünde, die uns immer noch beeinflusst, ein Leben in Liebe und in Friede und in Freude leben können. Und ich glaube, einer der größten Aspekte, der wichtigsten Aspekte in diesem Thema, auch für unsere Beziehungen, ist die Vergebung. schon gesagt, Neid und manchmal vielleicht sogar Momente des Hasses, wenn man so sagen kann, aber auch unser Egoismus, all das kann und wird in unserem Leben hier und da vorkommen, weil wir noch nicht ganz aus der Sünde befreit sind in praktischer Hinsicht. Und das belastet auch unsere Beziehungen. Aber obwohl wir in diesen Aspekten immer wieder auch Fehltritte begehen, können wir jetzt einander vergeben, weil Christus uns vergeben hat. Nach einem Streit, den wir haben, können wir wieder zusammenkommen und Frieden haben. Wenn wir auch mal egoistisch gehandelt und dadurch andere verletzt haben, kann durch die Vergebung wieder Heilung entstehen. Und all das sind Auswirkungen des Lebens, das Christus uns gebracht hat. Und so fließt dieses Leben über in jeden Bereich unseres Lebens. Ich glaube, wenn man heute an ein Leben in Überfluss denkt, dann sind auch viele Christen so geprägt, dass es eben um materiellen Wohlstand geht. Aber Jesus gibt doch so viel mehr als das. Also er bringt uns ein von Grund auf verändertes Leben, das von seiner Güte und Liebe geprägt ist. Und dieser Reichtum, den wir in Christus haben, hat eigentlich so gut wie nichts mit materiellem Reichtum zu tun. Das heißt in Epheser 1, dass wir in Christus gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung. Darum geht es. Das ist der wahre Reichtum, der wahre Überfluss, den Christus uns durch sein Leben bringt. Und wie wunderbar ist es auch zu wissen, dass uns dieses Leben bis in alle Ewigkeit erhalten bleibt. Und aufgrund dieser Tatsache, weil es eben ein ewiges Leben ist, dürfen wir selbst in Todesnot Ruhe und auch Gewissheit haben. Denn der körperliche Tod ist nicht das Ende. Aufgrund des ewigen Lebens in Christus haben wir eine unendliche Hoffnung, die uns selbst im Tod Trost bringt. Ohne dieses ewige Leben, das Christus uns bringt, müssten wir den Tod fürchten und wären auch hilflos der Todesangst ausgeliefert, die so viele Menschen im Griff hat, die eben nicht an Gott glauben und die dieses Leben nicht haben. Und gerade das ist auch dieser zukünftige Aspekt dieses überfließenden Lebens, das Christus gebracht hat. Darauf möchte ich zum Abschluss noch eingehen, das Zukünftige. Durch den Glauben an Christus haben wir also dieses ewige Leben empfangen, das Jesus durch sein Erlösungswerk erwirkt hat. Und wie wir in 1. Johannes 5 gelesen haben, können wir uns dessen gewiss sein, dass wir dieses Leben haben. Und dieses Leben hat Auswirkungen auf unser gegenwärtiges Leben. Und wie schon gesagt, ist dieses Leben ewiges, also unendliches Leben, das nicht mehr aufhören wird. Wir werden zwar noch den physischen Tod erleiden, dieser physische Tod hat aber keine Auswirkung auf unser ewiges Leben mehr, so wie es Jesus in Johannes 11, Vers 25 sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Hier geht es um den physischen Tod. Wir werden trotzdem leben. Es ist also ein Leben und eine Hoffnung über den physischen Tod hinaus. Und das ist mit einer der größten Gründe wahrscheinlich, warum wir trotz all unserer Leiden und Nöte und Schwierigkeiten, unserer Ängste und Sorgen immer wieder neu Hoffnung und auch Freude und Zuversicht schöpfen dürfen. Dieses überfließende Leben, das wir jetzt schon haben, und dass wir auch jetzt schon in vielen Punkten unseres Lebens erleben und wahrnehmen dürfen, obwohl noch die Sünde da ist, dieses Leben werden wir in Zukunft in einem unvorstellbar tieferen Maß erleben. Wirklich in völliger Perfektion, ohne Abstriche, ohne den Einfluss der Sünde. Was brauchen wir da mehr? Wenn du Jesus hast, hast du das Leben im Überfluss, das dir in Ewigkeit sicher ist und das auch sogar noch herrlicher und besser wird in der Zukunft. So möchte ich uns einen Punkt mitgeben, worüber wir nachher nochmal vielleicht nachdenken können. Ja, stell dir einfach mal vor, ich habe es vorhin schon erwähnt, wie dein Leben ohne Jesus aussehen würde. Oder vielleicht hast du es auch gut vor Augen, wie dein Leben in der Vergangenheit ohne Jesus aussah. Und denke darüber nach. Ich glaube, wir werden schnell merken, dass ein Leben mit Jesus ein Leben in Überfluss ist. Und wenn wir jetzt auch zum Mahl des Herrn übergehen, dann dürfen wir da auch daran denken, dass Jesus durch sein Erlösungswerk, durch seinen Tod und seine Auferstehung gerade dieses überfließende Leben zu uns gebracht hat. Ich glaube, dann können wir nicht anders, als ihn anzubeten. Und so wünsche ich es mir und auch euch, dass wir durch diese Wahrheiten gestärkt, ermutigt, getröstet und erfreut werden. Amen.